Guten Morgen. Oha, sind ja richtig viele schon wieder da. Das ist schön für mich, weil ich dann in viele fröhliche Gesichter schauen kann. Ist immer ein bisschen tief hier. So, jetzt. Ich muss erstmal ein bisschen in Kontakt kommen mit euch. Ihr seid noch so, ihr guckt alle noch so ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, was heute Morgen los ist mit euch. Geht's euch nicht gut oder hat irgendjemand was Schlimmes erlebt? Ich hoffe nicht. Okay, also, ich fange jetzt einfach trotzdem an. Ihr kommt dann so hoffentlich in den Flow. Thema heute ist Hilfe. Hilfe. Und zwar Hilfe, Ausrufezeichen. Also der Ruf um Hilfe. Und dazu würde ich euch gerne mal fragen am Anfang der Predigt, wann habt ihr zuletzt in eurem Leben wirklich um Hilfe gerufen? Also ihr müsst jetzt auch wieder so wie letztes Mal, ihr dürft es gerne teilen, aber wenn die Geschichte zu privat ist, dann erzählt sie vielleicht jetzt nicht. Also keine unangenehme Offenbarung jetzt hier. Ist schwer, ne?
Also ich habe ihn am besten gelöscht. Die Person per WhatsApp aber wieder angeschrieben. Ich brauche Hilfe, ich brauche deine.
Okay. Also das ist noch eine relativ harmlose Situation, aber es ist auch eine, okay, um Hilfe gerufen. Aber ich meine jetzt eigentlich so richtig, also in einer bedrohlichen Situation, fällt euch da irgendwie was ein, dass ihr mal wirklich so um Hilfe gerufen habt, richtig laut so, dass alles hören konnten? Peter?
Ja, ich habe
gerade an Silvester?
Nein, ich hatte Urlaub.
Ja.
Da ging ich abends in Essen, dann war das alles dunkel und dann war abends dann so war da besser. Und dann hörte ich so wie so Unwälten und irgendwie kam es mit mir. So wie ich bin, ne?
Oh.
Ja, und dann ging ich weiter und die war von jeden Tag immer lauter und lauter. Und die Straße, wo ich ging, war an der Gasse. Also ich muss ganz einfach. Ja, und dann waren die da gegenüber von mir und da habe ich gedacht, ja, wie gehe ich jetzt davon weg, ne? Ich habe ein bisschen Krankheit. Und dann in der Nacht und so, weil da war ein bisschen Häuser und dann kam keine Reaktion. Da habe ich gesagt, okay, ich muss durch. Jesus, bitte hilf mir. Ich bin der Engel, mach irgendetwas. Ich muss jetzt durch, weil ich kann hier nicht die Ewigkeit hier bleiben. Saßen so, ich habe mit Fahrhausstatt mit Leuten, ne? Und haben nur geguckt, so wie ich bin gegangen.
So wie bei Daniel in der Löwengrube. Ja, okay, wow, das ist natürlich eine krasse Geschichte. Ja. Also ich weiß nicht, ihr könnt ja mal für euch überlegen, ich würde jetzt einfach gerne mal kurz so hören oder sehen, so bei wem ist jetzt so ein richtiger Ruf um Hilfe in der Öffentlichkeit schon länger als, ich sage jetzt mal, ein Jahr her? Ja, schon der größte Teil. Bei wem ist es länger als, ich sage jetzt mal, 3 Jahre her? Auch, okay. Okay, jetzt machen wir noch ganz extrem, bei wem ist es länger als 7 Jahre her? Wow, okay. Also ich glaube immer noch einige. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann mich an eine Situation erinnern, ich glaube, das war vor 3 Jahren. Da war ich, das hatte ich, glaube ich, schon mal hier im Gottesdienst erzählt, da war ich irgendwie, hatte ich mich verlaufen im Schneesturm in den Alpen und war irgendwo kurz vorm Erfrieren, so zumindest hat es sich so angefühlt. Ich hatte auch nur so Turnschuhe an. Ah nee, heute habe ich gar keine Turnschuhe an. Und habe dann echt... Irgendwann war ich so verzweifelt und ich habe auch keine Menschen irgendwo gesehen, dass ich wirklich um Hilfe gerufen habe. Laut Hals, aber es ist keiner gekommen. Aber da habe ich dann in dem Moment gemerkt, wie unangenehm das eigentlich ist, um Hilfe zu rufen. Oder wie viel Überwindung es mich kostet, wirklich um Hilfe zu rufen. Und die Hoffnung zu haben, dass mich jemand hört. Und dann habe ich mich jetzt gefragt in der Vorbereitung auf die Predigt, warum ist das eigentlich so? Warum fällt uns das so schwer, als Erwachsene um Hilfe zu rufen? Also Kinder sind ja da sehr unbefangen, sage ich jetzt mal. Kinder rufen ja eigentlich ständig um Hilfe. Also Leni, die ruft selbst um Hilfe, wenn sie morgens ihren Fuß in die Decke eingewickelt hat. und hofft, dass ich ihr helfe, aus der Bettdecke rauszukommen. Also die hat da überhaupt keine Scheu. Und überhaupt Kinder, die eigentlich, wenn sie nicht richtig in den Schuh reinkommen, rufen sie um Hilfe. Wenn ihnen jemand ihr Spielzeug weggenommen hat, rufen sie um Hilfe. Also sie rufen eigentlich ständig um Hilfe. Sobald sie irgendwie das Gefühl haben, jetzt wäre Hilfe praktisch, rufen sie um Hilfe. Warum fällt uns Erwachsenen das so schwer? Was denkt ihr? Die Not, okay. Die Not ist nicht groß genug. Das ist natürlich eine steile These, ja. Stolz, ja. Ich würde auch behaupten, Stolz ist wahrscheinlich mit das größte Problem. Und ich würde vielleicht noch behaupten, Scham. Also Scham und Stolz sind ja unterschiedliche Dinge, ne? Entweder ich schäme mich, dass ich es nicht alleine schaffe, oder ich bin stolz, ich will nicht mein Gesicht verlieren vor den anderen. Ich will, dass sie nicht denken, oh, was ist das für ein Weichling, der schafft es nicht alleine, der muss um Hilfe rufen. Aber ich glaube, beides zusammen, also gerade, gut, vielleicht hast du auch recht, manchmal ist vielleicht die Not auch nicht mehr so groß als Erwachsener. Man kommt alleine in den Schuh, man kann sich schon irgendwie helfen. Aber gleichzeitig denke ich, Scham und Stolz sind auch große Faktoren, warum wir uns nicht mehr trauen, um Hilfe zu rufen. Und das ist eigentlich doch erschütternd, dass wir nicht mehr um Hilfe rufen, weil ich würde behaupten, eigentlich genau das Gegenteil, die Not ist nicht mehr so groß. Ich würde behaupten, als Erwachsener, man hat doch immer noch Not. Also überlegt mal in eurem Leben, wann, jetzt mal die Gegenfrage sozusagen, nicht wann habt ihr das letzte Mal um Hilfe gerufen, sondern wann habt ihr das letzte Mal eigentlich innerlich das Bedürfnis gehabt, um Hilfe zu rufen. Wenn ihr jetzt immer die Möglichkeit hättet, ihr könntet sofort um Hilfe rufen und ihr wüsstet, jemand Passendes würde kommen und euch helfen, wann hättet ihr das letzte Mal gerufen? Ich würde ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich vorgestern oder so. Ständig, ja. Also mir fallen ständig Situationen ein, wo ich verzweifelt bin, wo ich vielleicht einfach mal gerne ein offenes Ohr hätte, jemand, der mir zuhört, wo ich irgendwie alleine in den Schrank tragen muss und ich würde mir einfach wünschen, dass jemand kommt. Kommt ruhig rein. Kommt ruhig rein, ich habe gerade erst angefangen, ihr habt noch nicht viel verpasst. Ja, setzt euch ruhig, alles gut. Also genau, also mir fallen ständig Situationen ein, wo ich eigentlich Hilfe gebrauchen könnte und wo ich aber nicht rufe. Und ich glaube, dass vielen Erwachsenen das so geht, dass eigentlich die Not, gerade weil wir nie um Hilfe rufen, gerade weil wir uns nie trauen, um Hilfe zu fragen, dass die Not eigentlich immer größer wird. Und so geht es auch dem Psalmbeter im Psalm 121. Der schreibt, und ihr kennt wahrscheinlich die meisten von euch dieses Wallfahrtslied, es ist eigentlich einer der bekanntesten Psalmen, würde ich mal behaupten. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird mir Hilfe kommen? Oder woher kommt meine Hilfe? Und ich stelle mir vor, wie da jemand geht auf der Pilgerreise nach Jerusalem oder von Jerusalem weg und er reflektiert sein Leben. So eine Pilgerreise hat ja immer auch den Vorteil, dass man so über sein Leben nachdenkt, dass man sich fragt, was läuft gut in meinem Leben, was läuft schlecht? Man kommt mal so aus seinem gewohnten Umfeld raus, man hat vielleicht nicht so seine täglichen Aufgaben, die Hühner müssen nicht gefüttert werden, der Sauerteig muss nicht angesetzt werden. Und dann hat man vielleicht Zeit, darüber nachzudenken, was läuft gut und was läuft schlecht in meinem Leben. Und dann in solchen Situationen fallen einem vielleicht gerade die Dinge ein, die eigentlich nicht so besonders gut laufen. Die Dinge, in denen man sich eigentlich wünschen würde, dass einem jemand hilft. Die Fragen vielleicht, die einen schon lange beschäftigen, bei denen man sich lange schon wünscht, dass einem mal jemand eine Antwort gibt oder dass zumindest einer den Schmerz versteht, den ich in mir trage. Und diese ganzen Dinge, die fallen ihm so ein, vielleicht seine verzwickte familiäre Situation, vielleicht auch verstorbene Verwandte, die er vermisst, vielleicht auch berufliche Schwierigkeiten, vielleicht auch finanzielle Nöte, alle diese Dinge fallen ihm ein, vielleicht auch Glaubensfragen, die er schon lange mit sich rumträgt, die er nicht beantworten kann. Und er stellt sich so die Frage und es kristallisiert sich so in seinem Kopf die Frage heraus, woher kommt meine Hilfe? Wer kommt mir zur Hilfe? Ich bin doch jetzt erwachsen. Ich kann nicht mehr einfach meine Eltern fragen. Für Kinder ist diese Frage ganz einfach, ja, woher kommt meine Hilfe? Entweder von Papa oder von Mama und wenn die gerade nicht da sind, vielleicht noch von Oma oder von Opa und sonst die Erzieher. Aber irgendeiner, der kommt schon. Die würden selbst in der Fußgängerzone um Hilfe rufen und die wüssten, weil ich so süß aussehe, kommt schon jemand und hilft mir. Die Frage ist also ganz einfach, aber als Erwachsener wird die Frage schwerer. Woher kommt mir Hilfe? Weil wir, behaupte ich, auch als Erwachsene die Erfahrung machen, dass es eben nicht mehr einfach so jeder zur Hilfe springt, wenn wir die Hilfe brauchen. Woher kommt mir Hilfe? Und dann antwortet er sich selber und er kommt zu dieser Erkenntnis, vielleicht dann auf der Rückreise von Jerusalem: Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich glaube, da steht nicht zufällig vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das sagt sich so, das ist auch so eine Formulierung im Hebräischen, nicht Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass er sagt, von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, weil für den Gott nichts unmöglich ist. Ja, für den Gott ist kein Problem zu groß, weil er den Himmel gemacht hat und die Erde. Wenn es ein Erdbeben gibt, dann ist es für Gott nicht zu groß, auch wenn es für uns komplett die größte Gefahr überhaupt ist, weil wir es überhaupt nicht unter Kontrolle haben. Aber für Gott ist es nicht zu groß, weil er Himmel und Erde gemacht hat. Für Gott ist auch kein Gewitter zu groß. Für Gott ist auch kein Sturm zu groß, weil Gott Himmel und Erde gemacht hat. Für mich ist dieser Name von Gott oder diese Vorstellung von Gott eine der sicherheitsgebendsten Vorstellungen. Sagt man das so? Eine der sicherheitsstiftendsten? Was ist der richtige Begriff? Am meisten Sicherheit gebenden Vorstellungen von Gott. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, der Gott, der das alles geschaffen hat, der hat die Kontrolle. Und von dem kommt meine Hilfe. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der höchste Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel und behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Was für ein herrlicher Psalm. Ich glaube, das ist so ein Psalm, den sollte man sich jeden Morgen einmal gegenseitig vorlesen. So, vielleicht sollten wir so eine Affirmation, wie sagt man das, ja, so Affirmation Group machen auf WhatsApp, wo wir uns jeden Morgen diesen Psalm gegenseitig schicken, um uns zu ermutigen. Was für ein herrlicher Psalm. Der Herr, dein Gott, schläft und schlummert nicht. Dein Behüter schläft und schlummert nicht. Aber die Frage ist doch, was fange ich jetzt damit an? Es ist natürlich schön und gut zu wissen, Gott schläft und schlummert nicht. Es ist schön und gut zu wissen, er rettet mich. Aber das alles nützt nichts, wenn ich mich nicht in seine Hand gebe. Ehrlich gesagt, ich ertappe mich oft dabei, wenn ich die Predigt für sonntags vorbereite, wie weit vor der Vorbereitung von der Predigt meine Gedanken weggegangen sind von Gott. Und ihr tut mir alle leid, dass ihr nicht jede Woche predigen müsst. Ich predige auch nicht jede Woche, aber ihr tut mir leid, weil ihr es noch schwerer habt, euch wahrscheinlich hoffentlich nicht, jede Woche daran zu erinnern, dass Gott der Mittelpunkt in eurem Leben ist und dass Gott stärker und größer ist als alle eure Probleme. Weil ich finde, der Alltag holt einen so brutal schnell ein, dass ich am Sonntag noch predigen kann über Gottes Macht und Gottes Rettung in meinem Leben und am Montag schon wieder verzweifelt auf meinem Sofa sitzen kann und denken kann, mein ganzes Leben ist vor die Hunde gegangen. Und ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber ich behaupte mal, ja. Und das alles nützt nichts, wenn wir uns nicht regelmäßig, und deshalb sage ich, wäre es gut, wir würden uns diesen Psalm jeden Tag schicken, wenn wir uns nicht regelmäßig gegenseitig daran erinnern würden, dass Gott es wirklich kann. Und dass Gott wirklich größer ist als meine Probleme. Und eigentlich müsste ich so eine App erfinden, die mir immer, wenn ich auf meinen Kontostand gucke, automatisch auch so einen Bibelvers einblendet irgendwie dazu. Ja, dieser Kontostand hat manchmal, ehrlich gesagt, in meinem Unterbewusstsein mehr Gewicht als das Wort Gottes. Ja, weil ich frage mich, was kann Gott tun, wenn mein Konto im Minus ist? Und die Antwort ist doch ganz einfach, Gott kann alles tun. Gott hat Himmel und Erde gemacht. Ja, Gott hat leben wir alle in Gottes Konto oder von Gottes Konto, jeden Tag. Also es ist eigentlich überhaupt kein Problem und trotzdem ist mein Glaube oft so klein und meine Angst so groß. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns immer wieder an seinen Verheißungen festhalten und erinnern an seine Größe und uns erinnern daran, wie klein unsere Probleme gegen seine Größe sind. Ich habe das schon mal gesagt, eines meiner Lieblingszitate: erzähl nicht Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern erzähl deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Das war jetzt aber nur der erste Teil der Predigt heute. Ich wollte das nicht weglassen, weil ich dachte, das wäre auch gemein, wenn man schon über Hilfe redet. Man muss auch sagen, Gott ist meine Hilfe. Aber es gibt noch etwas, was in der Bibel wichtig ist als Hilfe. Und das ist in Genesis 2, also dieses Wort Eser. Eliezer sitzt heute da hinten. Das ist praktisch, gute Anschauung. Eliezer heißt, mein Gott ist eine Hilfe oder ein Retter. Und dieses Wort Eser kommt noch an einer ganz wichtigen Stelle vor. Eine Hilfe, wer weiß an welcher Stelle, Genesis 2. Jetzt lasst mich nicht im Stich mit eurem Bibelwissen. Was passiert in Genesis 2? Da wird die Frau geschaffen, richtig, dankeschön. Die Frau wird geschaffen, 1. Mose 2. Und da sagt Gott über den Menschen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, Eser. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, Eser. Und dann steht da Kynecto. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber ich spreche es jetzt mal so aus. Ich kann eh keiner kontrollieren wahrscheinlich. heißt eine Hilfe, die ihm entspricht, wenn man es richtig übersetzt. Ein Gegenüber für ihn wäre noch eine bessere Übersetzung. Jemand, der auf Augenhöhe ist. Und ich finde noch eleganter die Übersetzung, weil dieses Wort Eser eigentlich sonst im Alten Testament fast immer mit Gott in Verbindung steht. Also fast immer ist Gott Eser, also eine Hilfe. Ich finde fast noch besser die Übersetzung, ich will ihm eine Rettung schaffen. Also das Gegenüber, dieses ihm Entsprechende, ist nicht nur eine Hilfe, so wie es oft leider übersetzt wurde, die Frau, die wird dann gemacht, damit der Mann seine Wäsche nicht mehr selber waschen muss. Das ist dann seine Hilfe oder so. Ja, das ist ja leider, wird es ja oft so verstanden. Oder ich kenne so Predigten auf jeden Fall, die sagen, ach, der Adam, der kam nicht klar alleine, so ist es mit uns Männern. Und dann musste Gott halt die Frau schaffen, damit er irgendwie sein Leben auf die Reihe kriegt. Ja, aber das ist ja total brutal verkürzt, was hier eigentlich passiert. Sondern Gott sagt, dieser Mensch alleine ist einfach hilflos. Alleine ist ein Mensch hilflos. Er hat zwar mich und er hat zwar die Tiere, aber alleine ist er irgendwie noch nicht vollständig. Und deshalb will ich ihm eine Hilfe schaffen, ein Gegenüber, das ihm entspricht. Schon allein das spricht gegen diese Hierarchie von Mann und Frau, ja, dass der Mann irgendwie mehr wert wäre als die Frau. Weil die Frau entspricht ja dem Mann, also sie ist ja ein Gegenüber für ihn, nicht irgendwie ihm untergeordnet. Und ich glaube aber, es geht noch weiter, ich glaube, es geht nicht nur darum, dass hier eine Frau geschaffen wird für einen Mann, also viele reduzieren diese Stelle auf die Ehe, sondern ich glaube, es geht vielmehr eigentlich darum, dass der Mensch alleine nicht vollkommen ist. Sonst müsste ja jeder Mensch irgendwie in einer Ehe leben oder jeder Mensch irgendwie in einer Beziehung leben, wenn das der Sinn wäre von diesem Vers. Aber es geht eigentlich in der Geschichte darum, ein Mensch alleine ist einfach noch nicht vollständig. Ein Mensch alleine kann sich selbst nicht aufrichten, wie es später in den Sprüchen heißt. Ein Mensch alleine kann sich nicht wärmen, wenn es ihm nachts kalt ist. Sondern es braucht mindestens noch einen zusätzlichen, der ihm ein Gegenüber ist, der ihm auf Augenhöhe begegnet. Und das ist eine Hilfe und eine Rettung für jeden von uns. Und da kommen wir zum Thema Einsamkeit. Und Einsamkeit ist ein Thema, was, glaube ich, in unserer Gesellschaft wenig Beachtung findet und was aber weit um sich greift. In einer Studie von letztem Jahr, das kam auch durch diese ganze Corona-Pandemie dann ein bisschen mehr in die Medien in England, gab es eine Studie, da wurde in verschiedenen Altersgruppen gefragt, wer sich einsam fühlt. Und das Interessante war, dass in allen Altersgruppen, es gab eine Altersgruppe, ein paar, die waren ein bisschen weniger und ein paar, die waren ein bisschen mehr. Aber der Durchschnitt von allen Altersgruppen war fast 20% der Menschen haben gesagt, dass sie sich dauerhaft dass sie sich dauerhaft einsam fühlen. Und das, obwohl sie meistens in Großstädten wohnen und gesellschaftlich gut eingebunden sind. Es hat also nichts damit zu tun, ob man sich einsam fühlt oder nicht, ob man in einer Großstadt wohnt und viele Menschen um sich herum hat oder ob man auf dem Dorf wohnt und da irgendwie alleine in einem Bauernhaus wohnt. Man kann sich auch einsam fühlen als verheirateter Mensch. Man kann sich auch einsam fühlen in der Familie. Man kann sich auch einsam fühlen in der Gemeinde. Man kann sich auch einsam fühlen im Fußballverein. Also es hat nichts damit zu tun, ob man sich einsam fühlt oder nicht, ob man eine Gesellschaft hat, die einen umgibt, sondern es hat eigentlich viel mehr damit zu tun, ob man eine Person hat oder mehrere Personen hat, die man als Gegenüber bezeichnen kann. So wie Gott hier Eva für Adam schafft in Genesis 2. Und jetzt will ich euch heute Morgen fragen, habt ihr Menschen um euch herum, die für euch wirklich so ein Gegenüber sind, mit denen ihr euch treffen könnt und euch danach nicht ausgelaugter fühlt als vorher, mit denen ihr euch wirklich gerne treffen wollt und nicht nur treffen müsst, weil es auf eurem Terminkalender steht oder weil es eure Arbeitskollegen sind oder im schlimmsten Fall sogar noch euer Chef oder mit denen ihr euch nicht helfen müsst, weil ihr denkt, ihr müsst die irgendwie, mit denen ihr euch nicht treffen müsst, weil ihr denkt, ihr müsst denen irgendwie helfen oder die unterstützen, sondern die euch auch was zurückgeben, emotional. Und ich finde das spannend, dass in der Bibel hier der Mensch, die Schöpfung des Menschen erst abgeschlossen ist damit, dass es zwei Menschen sind, die sich gegenseitig auf Augenhöhe begegnen. Da steht am Ende dieser Satz, den habe ich euch auch schon ein paar Mal in Predigten vorgelesen, und sie waren beide nackt, der Mann und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Da geht es nicht um Sexualität. Also die hatten bestimmt auch Sex, die beiden. Aber es geht in dem Vers nicht um Sexualität, sondern es geht darum, dass sie sich so gegenüberstehen, wie sie wirklich sind. Sie machen sich nackt voreinander und sie schämen sich nicht voreinander. Was für eine schöne Beziehung. Ja, ich finde, das ist nicht nur körperlich, sondern auch emotional ein wunderschönes Bild, wenn man sich nackt machen kann voreinander, ohne sich dafür zu schämen. Und solche Beziehungen brauchen wir in unserem Leben. Eine weitere Frage, jetzt bevor ihr abdriftet an diesem wunderschönen Morgen an euch. Auch eine angenehme Frage, finde ich, für so einen Morgen. Wie stellt ihr euch die Hölle vor?
Nicht so angenehm.
Nicht so angenehm, okay. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen eine überraschende Frage. Also ich denke, bei vielen kommt im Kopf so Feuer vor oder so oder so kleine Teufelchen, die einen so mit dem Dreizack pieksen oder so, ich weiß es nicht. Es gibt ja verschiedene Vorstellungen von Hölle, auch in der Bibel. Aber interessant ist ein Buch von C.S. Lewis, das heißt Die große Scheidung. Hat das jemand von euch gelesen? Ich habe es auch nicht gelesen. Aber ich kenne einen Abschnitt daraus, weil ein Freund von mir war ein großer Fan von C.S. Lewis, mit dem ich zusammen studiert habe. Der hat immer wieder daraus zitiert und mir auch vorgelesen. Und ich denke, ich kann es euch trotzdem empfehlen, weil eigentlich ich nur Gutes über dieses Buch gehört habe. Die große Scheidung, lest es euch gerne durch. Es geht letztendlich um eine Gruppe von Menschen, die aus der Hölle in den Himmel kommen, zu Besuch. Wie so eine Art Touristentrip, um sich das mal anzuschauen, wie das so ist im Himmel. Und interessant ist aber, dass in dem Buch es eigentlich die Hölle nicht eben so als Fegefeuer oder als brennendes, loderndes Loch irgendwie dargestellt wird, sondern als eine graue Kleinstadt, Vorstadt, in der die Menschen nebeneinander herleben, aber nicht miteinander. In der die Menschen leben und beziehungsunfähig sind. Und die Philosophie der Hölle, so schreibt C.S. Lewis, lässt sich zusammenfassen, beispielhaft so: Ich habe Probleme, aber es sind nicht deine Probleme. Und so bauen wir eine Mauer zwischen uns auf, weil meine Probleme mit deinen Problemen nichts zu tun haben. Ich habe Sorgen und Nöte, aber es sind nicht deine Nöte. Also was hast du mit meinen Sorgen und Nöten zu tun? Und so bauen wir eine weitere Mauer zwischen uns auf. Und ich habe Sorgen und Nöte und es sind nicht Gottes Sorgen und Nöte, rede ich mir ein. Und so baue ich eine Mauer zwischen Gott und mir. Und so stellt sich C.S. Lewis, und das finde ich sehr spannend, die Hölle vor. Und ich glaube, ich kann damit was anfangen, weil ich sehe, dass es Menschen gibt auf dieser Welt, die leben jetzt schon in der Hölle. Die sind noch quicklebendig, die leben noch mitten unter uns und die leben jetzt schon in der Vorstellung von dieser Hölle, die C.S. Lewis hat. Ich will damit nicht sagen, dass die Hölle wirklich so aussieht. Das weiß ich nicht. Das weiß auch C.S. Lewis nicht, wie die Hölle aussieht. Aber es ist doch spannend, dass es dafür steht, was wir jetzt schon als Hölle empfinden können. Weil wir das Gegenteil von dem leben, wozu wir eigentlich geschaffen sind, nämlich Gemeinschaft. Wir leben das Gegenteil von Gemeinschaft, wenn wir uns voneinander distanzieren und wenn wir uns nur für uns selber interessieren, wenn unser Leben sich nur um uns selber dreht, um unsere Probleme, um unsere Sorgen, um unsere Bedürfnisse und den anderen komplett von uns abtrennen. Und dann wundern wir uns, wenn wir einsam sind und der andere nur bei sich bleibt. Aber schaffen wir das wirklich, diese Mauern einzureißen zwischen uns? Schaffen wir es wirklich, Beziehungen zu bauen, die auf Augenhöhe sind, die auch von Vergebung leben, die auch von Ehrlichkeit leben, die auch von mich selber zurücknehmen und den anderen höher schätzen als mich selbst leben? Alle diese Dinge gelten nicht nur für Ehe. Zu viele von diesen Predigten über die schönen Bibelverse, die mit Liebe zu tun haben, drehen sich um Ehe und sind auch nur an Hochzeiten zu hören. Aber ich glaube, es geht doch viel mehr auch darum, dass wir tragfähige Beziehungen in unserem Leben haben. Und das ist ein Gedanke, den ich heute Morgen euch mitgeben will. Römer 12, Vers 15, Paulus schreibt: Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Oder mit den Traurigen, genau. Was für eine wunderbare Beschreibung von dem, was Gemeinschaft wirklich bedeutet. Was es wirklich bedeutet, uns gegenseitig eine Hilfe zu sein. Habt ihr das mal erlebt, dass ihr geweint habt, dass ihr traurig wart und jemand kam, hat euch umarmt und einfach mit euch geweint? Hat nichts gesagt, nicht so, ach komm, das wird schon wieder oder mach doch mal dies und das, dann wird es wieder besser, sondern einfach mit euch geweint? Ich glaube, es gibt kaum etwas Näheres, etwas Nackteres als solche Momente. Und das sind die Momente, für die wir eigentlich geschaffen sind. Oder 1. Korinther 12, 26 schreibt Paulus: Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Ist es so bei uns in der Gemeinde? Wenn einer leidet, leiden wir dann alle mit? Sind wir so eng miteinander verbunden, dass wir wirklich spüren, wenn es jemandem schlecht geht, wenn jemand sich einsam fühlt? In Südamerika hat einer von den Forschern geschrieben, ich glaube Manfred Spitzer heißt er, der hat viel über Einsamkeit geschrieben, ist kein Christ, aber er hat geschrieben, Todesursache Nummer 1 in westlichen Gesellschaften wäre Einsamkeit. Sehr spannend, diese These. Er meint, es sterben mehr Menschen in Deutschland durch Suizid als durch Verkehrsunfälle. Und das ist kein Vorwurf an die Menschen, die sich umbringen, sondern das ist ein Vorwurf an unsere Gesellschaft, dass wir es nicht schaffen, diese Menschen irgendwie aufzufangen. Dass oftmals die Familie gar nicht wusste, dass der Mensch zutiefst depressiv und einsam ist. In Südamerika, schreibt er als Gegenbeispiel, äußern Menschen Einsamkeit viel eher als hier. Weil die Scham, die damit verbunden ist mit dem Gefühl von Einsamkeit, nicht so groß ist gesellschaftlich, also kulturell. Das heißt, wenn jemand sich einsam fühlt, gerade ältere Personen, die zum Beispiel verwitwet sind, dann äußern sie das in der Gemeinde oder in den sozialen Gruppen, in denen sie sind, ganz offen, dass sie sich einsam fühlen und geben damit den anderen die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und ich glaube, ich finde das spannend, weil ich glaube, die Gemeinde ist eigentlich so die Keimzelle von Gemeinschaft. Und deshalb hat Gott Gemeinde auch eingerichtet und möchte auch, dass wir in Gemeinden leben und nicht alleine. Egal, ob das jetzt nun Gemeinden sind mit 5 Leuten oder Gemeinden sind mit 30 oder Gemeinden mit 1000 Leuten. Wir brauchen Kleingruppen, wir brauchen Menschen, die uns am Herzen liegen und bei denen wir wissen, ich achte auf die und die achten auf mich. Und es gibt nicht diese Mauern zwischen uns von wegen, ich achte nur auf mich und du achtest nur auf dich. Sondern wir achten aufeinander und wir denken aneinander. Und wir rufen einander an und wir weinen zusammen und wir lachen zusammen und wir tanzen zusammen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Und wenn eins verherrlicht wird, dann freuen sich alle mit. Und mit diesem Gedanken will ich uns in die Woche schicken oder will ich uns ermutigen, lasst uns diese Mauern, die wir vielleicht manchmal untereinander aufbauen, abbauen. Lasst uns aufeinander achten und lasst uns wieder zu der Gruppe oder zu der Vereinigung von Menschen werden, zu denen Gott uns geschaffen hat. Weil wir alleine nicht schaffen können, alleine sind wir hilflos. Aber zusammen können wir stark sein. Zusammen können wir uns gegenseitig stärken und zusammen können wir auch diese Welt verändern und Liebe von Gott in diese Welt bringen. Also lasst uns aufeinander achten. Amen.